ARD Sounds.
Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist, und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute: Woher weiß die Zelle, dass sie an der Nasenspitze sitzt? Kommunikation ist so ziemlich das Schwierigste, was es gibt. Und wenn ich das sage, dann muss ich an zwei Freunde denken, die sich zu ihrem ersten Date vor einem bestimmten Kaufhaus verabredet hatten. Natürlich hat jeder vor einem anderen Laden gestanden. Und jeder hat geschworen, dass die Verabredung eindeutig war. Nämlich, dass man sich dort treffen wollte, wo man selbst gewartet hat. Bei der Entstehung unseres Körpers laufen in den allermeisten Fällen die Absprachen anders. Klar und unmissverständlich. Und das, obwohl oder gerade weil aus einem langsam wachsenden Zellklumpen ein Mensch mit über 30 Billionen Zellen werden soll. Nicht Millionen oder Milliarden, sondern Billionen. Und jetzt ist die Frage: Wie klären die Zellen? Wer werde ich? Wo gehöre ich hin? Und was ist meine Aufgabe? Wie schaffen die das, Klartext zu reden, ohne dauernd aneinander vorbeizureden? Woher weiß eine Zelle, dass sie an der Nasenspitze sitzt?
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten.
Wenn tief im Inneren einer Frau ein Spermium in die Eizelle eindringt, beginnt das, worauf die Eizelle ihr ganzes Leben lang gewartet hat. Sie beginnt sich zu teilen. Innerhalb eines Tages werden aus ihr 2, am nächsten Tag 4 und am dritten Tag 8 Zellen. Das läuft ganz automatisch, ohne Abstimmung, da muss man gar nichts machen. Da läuft der Autopilot. Und dann passiert für die Zellen etwas Schicksalhaftes. Der Autopilot, der schaltet sich ab. Und die 8 oder sind schon 16 Zellen, aus denen mal ein Mensch werden soll, die sind auf sich gestellt. Für jede Zelle steht jetzt die große Frage im Raum: Und nun? Was jetzt? Was soll aus mir werden? Alle diese Zellen sind Stammzellen. Das heißt, alle Türen stehen ihnen offen. Alle möglichen Spezialisierungsrichtungen, die es für menschliche Zellen überhaupt gibt, sind ganz theoretisch, ganz grundsätzlich möglich. Und deshalb ist es so schwierig zu sagen, durch welche Tür gehe ich denn jetzt da der Autopilot nicht mehr läuft. Es beginnt die Phase, in der sich die Zellen über ihr Schicksal miteinander abstimmen. Selbstorganisation nennen das Wissenschaftler, wie Zellbiologe Professor Karl Philipp Heisenberg vom Institute of Science and Technology bei Wien. Er sagt, die Zellen sind nicht mehr ganz ohne Orientierung, ohne Vorgaben. Denn anders als ich es bisher dachte, sind die Zellen am Anfang nicht komplett identisch, sondern jede unterscheidet sich schon ganz, ganz leicht von der anderen. Und das bestimmt, welche Türen sie öffnen.
Und diese leichten, ganz leichten Imbalancen, also Ungleichgewichte, führen dazu, dass eine Zelle, dadurch, dass sie ein bisschen höheres Potenzial hat, einen bestimmten Zelltyp zu bilden, die anderen Zellen instruieren kann über chemische Signale: Werdet das nicht, was ich werde. Ich bin jetzt quasi die dominante Zelle, die macht diesen einen Zelltyp und ihr macht dann eher den anderen Zelltyp.
Die 16 Zellen bilden einen kleinen Klumpen und unterhalten sich also. Manche befinden sich innen, andere außen. Auch das ist schon ein Unterschied. Die Türen, die in dieser ersten Entscheidung geöffnet werden müssen, führen entweder zu Zellen, die den Embryo bilden, oder zu Zellen, die zur Plazenta werden. Die außen werden zum Mutterkuchen und die innen zum Embryo. Das ist der Anfang. Und je mehr Zellen entstehen, desto komplexer, desto vielschichtiger wird der Molekülcocktail, desto vielschichtiger werden die Positionen, die Nachbarschaftsbeziehungen, die auf eine Zelle einwirken.
Also ich kann zum Beispiel eine Zelle haben, die schüttet einen Botenstoff aus, und dieser Botenstoff diffundiert dann in das Gewebe, in dieses multizelluläre Gewebe. Das heißt, die höchste Konzentration ist da, wo sie produziert wird, und die geringste Konzentration ist dann ganz weit weg von der produzierenden Zelle. Das heißt, dass die Zellen dann im Prinzip auch wissen, wo sie relativ zu dieser einen produzierenden Zelle sitzen. Und dann weiß eine Zelle, die ganz weit weg ist, ich muss was anderes werden als eine Zelle, die ganz nah dran ist.
Und je nachdem, was da von außen auf die Zelle einwirkt, ob das Moleküle, also Chemie ist, ob Temperatur, Druck oder Medium, ob da eine Zellwand reibt oder Fruchtwasser an die Zelle schwappt, das alles wird durch Antennen, die Rezeptoren der Zelle, registriert und ins Innere weitergeleitet. Es geht darum, die DNA, das Erbgut, zu informieren, welche Programme das Erbgut starten soll. Bitte das Programm für die pulsierende Herzzelle starten, das Programm Leberzelle, das Programm Lungenbläschen und so weiter und so weiter. Unendlich viele Informationen laufen zusammen, um dann für die Zelle ein eindeutiges Signal zu liefern.
dann der Prozess selber muss natürlich sehr robust und sehr zuverlässig ablaufen. Da kann ich nicht, gerade für, sagen wir mal, Säugetiere, wo man so wenig Nachkommen hat, da muss das schon zuverlässig funktionieren. Denn da hat man nicht so häufig die Chance, sich fortzupflanzen. Und dadurch, dass ich bestimmte Signale wieder verstärke, die sich selbst verstärken können, und diese selbstverstärkten Mechanismen können dann dazu führen, dass das dann wirklich ein robuste und reliable Output hat.
Bis zu 400 Zelltypen entstehen durch diesen Prozess bei Menschen. Und zwar nicht, weil ein inneres Programm die Zellen dazu bringt, wie wir gehört haben, sondern weil ihre Position und ihre Umgebung ihr Schicksal bestimmen. In jener Phase stehen ganz konkrete Entscheidungen an. Müssen ganz bestimmte Zellen, Organe gebildet werden, öffnen sich in bestimmten Zeitfenstern und Regionen eben nur bestimmte Türen. Das alles wird durch Kommunikation zwischen den Zellen besprochen und koordiniert, bis alle ihren Platz und ihre Funktion gefunden haben. Und wenn sich beispielsweise spezialisierte Hautzellen teilen, dann bekommen die Zellabkömmlinge eine entsprechende Prägung mit auf den Weg. Da stehen nicht mehr alle Türen offen. Und irgendwann steht nicht mehr die Frage, was werde ich, sondern wie bleibe ich, was ich bin. Es geht darum, das System zu stabilisieren. Eine Herzzelle muss eine Herzzelle bleiben. Darauf muss man sich verlassen können. Und die Haut an der Nasenspitze darf nicht plötzlich zur zuckenden Herzzelle mutieren. Die Zellkommunikation hört nicht auf. Die setzt dann einfach nur andere Prioritäten. Aber wir sind nur ein Modell ganz unterschiedlicher Baureihen des Lebens. Die Zellen von Fadenwürmern beispielsweise, die reden so gut wie gar nicht miteinander. Dort ist von Anfang an klar, wer was wird.
Genau, also es gibt Organismen, zum Beispiel den Fadenwurm oder Seescheiden und bestimmte Organismen, wo die Entwicklung komplett deterministisch ist. Das heißt, da weiß jede Zelle von Anfang an, ich werde irgendwann mal Teil von dem Fuß oder von dem Arm oder von dem Kopf oder vom Gehirn. Und wenn man diese Zelle dann rausnimmt, dann wird dieser Teil des Organismus einfach nicht mehr gebildet.
Wir sind da ein bisschen flexibler. Uns könnte man bis zu einem bestimmten Punkt Zellen rausnehmen und das System würde an der Fehlstelle dafür sorgen, dass beispielsweise Zellen umprogrammiert werden, um genau das zu werden, was dahin gehört. Aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ab einem bestimmten Punkt sind wir überhaupt nicht mehr flexibel, genau wie die Fadenwürmer. Wir wissen alle, dass uns leider kein neuer Finger nachwächst, wenn wir einen verloren haben oder ein neues Bein. Und dann gibt es da noch ganz andere Modelle, wie das Axolotl oder wie Strudelwürmer. Bei den Strudelwürmern, da bildet sich aus kleinen Stücken immer wieder alles neu. Egal was und in welcher Lebensphase. Da wachsen Köpfe und Enden. Egal was unter die Straßenbahn oder den Rasenmäher kommt. Dass das alles nur eine Frage der Zellkommunikation ist, das beweist, dass wenn man die Signalwege beeinflusst, plötzlich zwei Köpfe oder zwei Schwänze wachsen. Also, unsere Zelle an der Nasenspitze weiß, wo sie ist und dass sie das vordere Ende unseres Körpers bildet, weil die Zellen über ein unglaublich ausgeklügeltes Kommunikationssystem miteinander reden. Ein Wunderwerk der Abstimmung und Zuverlässigkeit. Herr Heisenberg, was sagt uns das über die Evolution und das Leben? Andere würden fragen, was sagt uns das über die Schöpfung?
Also wenn man das ein bisschen philosophisch vielleicht sehen will, ist es ja, alles geht darauf zurück, dass ich bestimmte Moleküle habe, die miteinander interagieren und die dann funktionale Einheiten bilden können. Also es ist nicht irgendein Architekt, der sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich baue jetzt irgendwelche Organismen zusammen, sondern es ist einfach das Potenzial von Molekülen, die miteinander interagieren und die bestimmte Formen bilden können.
Also ich bin ziemlich beeindruckt, was die Natur im Laufe von Milliarden Jahren so ausprobiert und für Lösungen findet. Beispielsweise wie Zellen miteinander reden, wie wir es gerade gehört haben. Bei der Recherche bin ich noch auf ganz andere beeindruckende Lösungen gestoßen. Und zwar in einem Podcast vom Bayerischen Rundfunk. Meine Empfehlung ist die Folge von Radiowissen, Bionik, Problemlösungen aus der Natur. Und als ich das gehört habe, da musste ich an einen Biologen denken, der mir mal erzählt hat, die Evolution findet für alles eine Lösung. Wirklich für alles. Sie brauchen nur ein bisschen Zeit dafür.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius.
Hat es euch gefallen? Gibt es vielleicht sogar was zu meckern oder vielleicht sogar eine neue Idee für ein neues Thema? Schreibt an großefragen@mdr.de. Die Adresse steht auch unten in der Podcast-Beschreibung.